Wir sind heute mehr und weniger im Gottesdienst. Weniger, weil wir als Gemeinde mit verschiedenen anderen Neustädter Gemeinden zusammen Pfadfinderarbeit machen. Und heute findet in einer dieser anderen Gemeinden ein Pfadfinder-Gottesdienst statt. Deswegen sind viele Kinder und auch Erwachsene ausgeflogen, die nehmen dort am Gottesdienst teil. Zum anderen sind wir mehr, weil die Kids heute mit im Gottesdienst dabei sind. Schön, dass wir gemeinsam feiern. Meine Kinder hatten früher so einen kleinen Bosch-Spielzeug-Schraubendreher. Manche von euch werden das kennen, den Ixo hieß der, also so angewinkelt, so ein kleines Ding. Und da konnte man wirklich nur Schrauben mit drehen. Im Zweifelsfall musste man einfach das ganze Gerät drehen, weil der jetzt nicht so viel Power hatte. Ich bin ohne Papa aufgewachsen, deswegen wurde bei uns zu Hause aber auch nie geheimwerkt. Für mich war das anfangs gut, weil das hat es einfacher gemacht. Aber irgendwann war es für mich doch ein gutes Gefühl, so einen richtigen Akkuschrauber zu haben. Ich dachte, jetzt bin ich ein echter Mann. Vielleicht kennst du das. Ich habe auch sehr coole Schuhe, weiße Sneaker. Deswegen bin ich nur ein echter Mann, nicht nur ein echter Mann, sondern auch ein echt cooler Mann. Vielleicht kennst du es anders, dass du manchmal denkst, so cool kann ich nicht sein, denn ich wäre eigentlich gerne Klassensprecher geworden, aber ich bin am Ende doch nicht gewählt worden. Vielleicht denkst du, ich habe es geschafft im Leben, wenn ich mir dieses oder jenes leisten kann. Dieses Auto oder ein eigenes Haus. Vielleicht geht es dir mehr um Beziehungen und du denkst dir, das richtige Leben habe ich erreicht, wenn mein Papa mir endlich sagt, dass er stolz ist auf mich. Oder wenn ich die Frau fürs Leben gefunden habe. Oder den Mann. Oder wenn meine Kinder mal gut unter sind. Dann habe ich das volle Leben, das gute Leben erreicht. Vielleicht gibt es andere Stimmen in deinem Kopf, die dir ständig sagen, die anderen kriegen immer mehr. Oder die dir sagen, das Leben ist ein Kampf und du musst dich einfach irgendwie durchsetzen. Aber ich glaube, wir haben alle diese Stimmen in unserem Kopf, die uns sagen, das muss ich erreichen, dann bin ich cool. Das muss ich erreichen, dann bin ich erfolgreich. Das muss ich hinkriegen, dann habe ich es geschafft im Leben. Ich fand das sehr stark, war in den USA ein Jahr und mein Gastvater, bei dem ich gewohnt habe, mit dem hatte ich zusammen Fernsehen geschaut und dann kommt da eine Shampoo-Werbung. Er hatte noch weniger Haare als ich und dann lief da diese Shampoo, diese Frau mit vollem Haar und das glänzte natürlich und sie lächelte und er sagt nur so, wenn ich dieses Shampoo habe, werde ich dann auch so glücklich sein? Weil die Werbung dir vermitteln will, wenn du dieses Shampoo hast, dann hast du es geschafft im Leben. Und so strömen jeden Tag unendlich viele Stimmen auf uns ein und viele schaffen es in uns herein. Durch die Podcasts, die wir hören, durch die Werbung, die wir schauen, durch die Menschen, denen wir begegnen. Und vielleicht sagen sie es uns ganz direkt und vielleicht hören wir es nur innerlich. Das musst du schaffen, das musst du haben. Dann läuft's in deinem Leben. Du bist ein Schaf. Du bist ein Schaf. Man sagt ja manchmal, Menschen sind Herdentiere. Die sind gerne zusammen unterwegs. Und manchmal sind sie auf Abwegen unterwegs, weil sie meinen, irgendwo anders gibt es eine bessere Weide zu finden. Aber sie laufen immer irgendeiner Stimme hinterher, die ihnen sagt, was sie zu tun hat. Und wenn es nur ist, ich mache mein eigenes Ding, dann fühlst du dich vielleicht total unabhängig, aber jeder zweite Disney-Film erzählt dir, dass du genau das machen musst. Tief in dich hineinhören, entdecken, wer du wirklich bist. Und deiner inneren Stimme folgen. Du bist ein Schaf. Du läufst immer irgendeiner Stimme hinterher. Die Frage ist nur, welche ist das? Oder welche sollte das sein? Und du denkst, ja, ich bin im Gottesdienst schon klar, welche das sein sollte. Okay, es gibt heute keine große Überraschung. Es ist klar, welche Stimme das sein sollte, wenn wir in die Bibel schauen. Aber lasst uns trotzdem mal hinhören. Ich lese euch ein paar Verse zu aus dem Johannesevangelium, dem Bericht, den Johannes, ein Freund von Jesus, über Jesus Leben geschrieben hat. Kapitel 10, Abvers 1. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Jesus spricht also von einem Schafstall. Das war damals auch oft einfach eine Höhle oder auf der freien Wiese so ein Hof. Und der Gedanke ist, in diesem Hof sind Schafe, die unterschiedlichen Hirten gehören zunächst mal. Ein Schaf, zwei Schafe, drei Schafe von unterschiedlichen Hirten. Und über Nacht sind die da drin, da passt dann auch jemand auf. Aber tagsüber nimmt der Hirte seine Schafe halt wieder mit. Und dann ruft der Hirte. Und seine Schafe kommen zu ihm. Und der andere Hirte ruft. Und seine Schafe kommen zu ihm. Da sind also viele unterschiedliche Hirten, unterschiedliche Herden. Und die Schafe hörten jeweils auf ihren Hirten. Im Mittelalter hat man bei uns gesagt, wer es brotig ist, das Lied ich singe. Also wer mich bezahlt, dem laufe ich hinterher. Hier könnte man sagen, wes Stimme ich gehorch, das Schaf ich bin. Wes Stimme ich gehorch, das Schaf ich bin. An deinem Leben wird sichtbar, auf wessen Stimme du hörst. Jesus erzählt weiter, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Jesus springt hier so ein bisschen zwischen Bildern hin und her. Es gab einen bekannten Pastor, Charles Spurgeon, der gab seinen Schülern mal die Aufgabe, seinen Pastorenschülern mal die Aufgabe, lasst euch 10 Beispiele einfallen, die zu einer Kerze passen. Und das macht Jesus hier so ein bisschen. Er verwendet verschiedene Bilder und nachdem er jetzt über die vielen Herden gesprochen hat, greift er sich sozusagen eine Herde raus. Und spricht jetzt nicht mehr über verschiedene richtige Hirten, sondern er sagt, ich bin der gute Hirte. Aber es gibt noch andere Leute. Es gibt den Räuber. Der hat hier jetzt mal, wie ihr gut erkennen könnt, ein Messer dabei. Und dann gibt's den, in der Luther-Übersetzung, ich weiß gar nicht, ob es ein passenderes, neueres deutsches Wort gibt, in der Luther-Übersetzung heißt es, es gibt den Mietling. Das ist also der, dem die Schafe nicht selber gehören, sondern der nur für Geld auf die Schafe aufpasst. Der Hirte, der kennt seine Schafe und sie hören auf seine Stimme und er hat sie lieb. Und dann gibt es den Mietling, der nur dafür bezahlt wird. Und der passt auch mal auf die Schafe auf, aber sagt Jesus, wenn dann ein gefährliches Tier kommt, ein Wolf, und er hat eher einen Schnabel, aber ich habe ja dazu gesagt, was das sein soll. Von daher passt das, ne? Da ist der Wolf. Und Jesus sagt, wenn der Typ, der nur auf die Schafe aufpasst, aber dem sie nicht selber gehören, den Wolf kommen sieht, dann läuft der ganz schnell weg. Und der Wolf geht zu den Schafen und frisst sie. Jesus hat also zunächst über verschiedene Hirten gesprochen. Jetzt spricht er nur noch über den einen Hirten und sagt, es gibt auch noch andere Menschen. Es gibt die Räuber und es gibt die Mietlinge, die es nur für Geld machen, aber es gibt den guten Hirten. Und was macht den guten Hirten aus? Wann ist der Hirte ein guter Hirte? Jesus sagt, wenn er bereit ist, sein Leben herzugeben für die Schafe. Wenn er sich dem Wolf entgegenstellt oder dem Räuber entgegenstellt und lieber sein eigenes Leben verliert, als dass seinen Schafen etwas passiert. Der gute Hirt ist bereit, sein Leben herzugeben. Und Jesus erzählt diese Geschichte mit den Hirten und den Schafen, nachdem er sich vorher schon mit den Pharisäern gesprochen hat, den Theologen damals, die ganz viel über Gott Bescheid wussten, aber von Jesus nichts wissen wollten. Er hat ihnen vorher gesagt, ihr seid blind und wollt es nicht wahrhaben. Und jetzt erzählt er von diesen Schafen und von den Hirten und sagt ihnen, ihr gehört offensichtlich nicht zu meiner Herde, denn ihr hört mir nicht zu, ihr lauft mir nicht hinterher. Aber das solltet ihr. Wieso? Er sagt, die Dinge, die ich getan habe, die zeigen, dass ich von Gott komme. Vielleicht erinnert euch, wir hatten draußen im Foyer diesen Gottesdienst, da habe ich Wasser in Wein verwandelt. Und Johannes sagt, das war ein, also der Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, sagt, das war ein Zeichen. Da ist etwas deutlich geworden davon, wer Jesus ist. Dass es gut ist bei ihm, dass man bei ihm feiern kann. Dass er eine Party schenkt, die niemals zu Ende geht. Oder dann haben wir darüber gesprochen, dass Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, bei mir werdet ihr wirklich satt. Und er hat ein Zeichen getan, nämlich das Brot vermehrt. Und er sagt den Theologen damals, hört mir doch zu, glaubt mir doch. Denn ich tue doch Dinge, die zeigen, dass ich von Gott komme. Und das Größte, was er tut, ist, sein Leben zu lassen. Das zeigt am allermeisten, dass er von Gott kommt. Hirte, das klingt für uns so mit Blümchen im Haar und er sitzt auf der Weide und streichelt sein Schaf. Aber Hirte zu sein ist harte Arbeit und gefährlich, weil er sich dem Wolf und dem Räuber entgegenstellt. Wir gucken als Familie im Moment eine Serie, die heißt Young Sheldon, über so ein 9-jähriges Genie, das seine Lehrer total abnervt, weil er sie ständig korrigiert und die Welt entdeckt. Und das ist so eine ganz klassische Besetzung in dieser Serie. Da ist die Mama, die so ein bisschen übervorsichtig ist. Tatsächlich ist sie auch unheimlich fromm. Sie wohnen alle in Texas und sie ist Baptistin, also so eine ganz ernsthaft überzeugte Christin und möchte das für ihre Familie auch. Dem Rest der Familie ist das herzlich egal. Die spielen halt mit. Und der Papa, das ist auch so der klassische Serienpapa, von nichts eine Ahnung, aber irgendwie so ein liebenswerter Tropf. Und jetzt geht's darum, dass dieser Sheldon, der 9-Jährige, so ein Spiel entdeckt, dass er jetzt mit seinen Freunden zusammen spielt. Endlich hat er mal Freunde, freut sich die Mama. Aber da geht's um den Teufel und Dämonen. Und da ist die Mama raus und sagt, boah, also da soll mein Kind nichts mit zu tun haben. So, ne? Und sie sucht Verbündete und spricht mit dem Vater und spricht mit den Eltern von den anderen Kindern. Aber denen ist das ziemlich Schnuppe, was die Kinder so spielen. Ne? Also holt sie den Pfarrer her, der ist ja für Dämonen zuständig, kann der ihr irgendwie einen Tipp geben? Und der sagte dann, ja, der Sheldon muss sich einfach mal informieren, der kommt zu mir in die Sonntagsschule und der Pastor ist zwar irgendwie ein bisschen schräg, aber am Ende doch clever, er kriegt ihn überzeugt. Und Sheldon liest die ganze Bibel durch und kann seinen Eltern dann erzählen, welche reinen und unreinen Tiere es gibt. Und dann sagt er, aber ich möchte an das Ganze ja wissenschaftlich drangehen und deswegen muss ich mir jetzt auch die anderen Religionen anschauen. Da ist er natürlich wieder nicht begeistert von. Er muss ja Baptist werden. Aber was soll sie machen? Sie lässt ihn machen. Und dann kommt eine Szene, die hat mich fasziniert und begeistert. Sheldon sitzt in seinem Zimmer und er hat verschiedene Bücher vor sich liegen und erzählt seiner Mama dann, was er alles gelesen hat über Zarathustra und den Astrozoarismus, irgendwas, also verschiedene Religionen. Und dann sagt seine Mama zu ihm, ja Sheldon, das ist alles schön und gut, aber du musst dran denken, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und er, das nennt man Monotheismus, ich habe ein Buch dazu. Willst du es lesen? Und sie sagt, nein, ich habe das Buch dazu und meint die Bibel. Und dann fragt er sie, Mama, wärst du ärgerlich auf mich, wenn ich deine Religion nicht mit dir teile? Und sie sagt, nein, ich könnte niemals ärgerlich auf dich sein. Und er sagt, danke. Und dann geht sie aus dem Zimmer raus und spricht so zu sich selber. Ah nee, sie sagt noch, du musst deine eigene Wahrheit suchen. Dann sagt er danke, sie geht aus dem Zimmer raus und dann sagt sie zu sich selber, Aber wenn diese Wahrheit irgendwas mit dem Teufel zu tun hat, dann bekämpfe ich ihn bis aufs Blut. Jetzt ist die deutsche Übersetzung nicht ganz so geschickt. Wie soll man den Teufel bis aufs Blut bekämpfen? Aber ich fand's so cool, dass sie als Hirte auftritt, weil sie ihren Sohn nicht einfach machen lässt. Sie gibt ihm Freiheit, aber sie sagt, ich werde kämpfen. Ich werde um dich kämpfen. Ich werde mich dem Teufel entgegenstellen. Und kämpfen bis aufs Blut. Und wenn wir wieder zu Jesus zurückspringen, müsste man sagen, bis aufs eigene Blut. Denn das ist das, was Jesus getan hat. Du warst ihm nicht egal. Deswegen hat er gekämpft. Und sein Blut ist geflossen dafür. Damit du Leben in ganzer Fülle haben kannst. Aber dieses Leben in ganzer Fülle heißt nicht ein Leben, bei dem jede deiner Sehnsüchte gestillt ist. Wenn du Psalm 23 kennst, der Herr ist mein Hirte, da ist auch die Rede vom finsteren Tal, durch das es im Leben immer noch geht, auch wenn wir ganz eng an Gottes Seite sind. Wenn wir von Paulus leben, der unheimlich eng mit Jesus lesen, der unheimlich eng mit Jesus war, dann lesen wir davon, dass er teilweise am Leben verzweifelte, dass er keinen Ausweg mehr sah, dass er durch tiefe Tiefen gegangen ist. Ein Leben an der Seite des guten Hirten ist nicht ein Leben, in dem jede Sehnsucht gestillt ist. Es ist ein Leben an der Quelle. Ein Leben, in dem ich gehalten bin und aufgefangen. Aber vielleicht ein Leben mit großen Sehnsüchten, weil du tatsächlich nicht die Beziehungen bekommst, nach denen du dich brauchst, nach denen du dich sehnst. Weil dir die menschlichen Arme fehlen, die dich zärtlich an sich ziehen. Weil dir fehlt, dass deine Eltern dir sagen, wie stolz sie auf dich sind. Jesus bietet ein Leben in Fülle, aber das heißt nicht ein Leben ohne Sehnsucht, sondern ein Leben an der Quelle. Ein Aufgefangensein in deinen Sehnsüchten. Ein Getragenwerden in deiner Kraftlosigkeit. Und wenn du das erlebst, dann merkst du, wie gut es tut. Wie wertvoll das ist. Auch wenn der Schmerz bleibt, das andere fehlt. Ein Autor brachte mal das Bild von dieser Liebe, die Gott uns schenkt, als einem Ritterhelm. Und wenn wir uns Menschen sagen, wie blöd wir sind, oder wenn sie nichts mit uns zu tun haben wollen, dann tut das immer noch weh. Wenn du dir vorstellst, man schlägt mit einem Schwert auf einen Ritterhelm, das tut weh. Da dröhnt der Kopf, es tut immer noch weh. Aber es bringt dich nicht mehr um. Du musst nicht mehr verzweifeln. Ein Leben mit dem guten Hirten ist kein Leben ohne Sehnsucht. Aber ein Leben, in dem du gehalten bist, in dem du getragen wirst. Und wenn du in dein Leben schaust und da gehen viele Dinge schief und da sind ungestillte Sehnsüchte, oder wenn du in die Nachrichten schaust und du stellst, was alles schief geht in dieser Welt, dann wird die Frage kommen, wo denn der gute Hirte bitte ist. Und ob dieser gute Hirte wirklich gut sein kann. Ich vermute, die Frage wird sich dir immer wieder stellen. Und ich möchte dir sagen, ob der Hirte gut ist, das entscheidet sich nicht an den Höhepunkten oder Tiefpunkten deines Lebens. Ob der Hirte gut ist oder nicht, das entscheidet sich nicht an den Höhepunkten oder Tiefpunkten deines Lebens. Wenn du auf den Höhepunkten deines Lebens bist, dann wirst du, und du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du sagen, Gott ist so gut. Und ja, er tut dir Gutes. Aber an den Tiefpunkten wirst du fragen, Gott, wo bist du? Bist du gut? Und ich will dir sagen, weil ich glaube, das ist das, was Jesus dir sagen möchte, ob dieser Hirte, ob Gott gut ist, das entscheidet sich nicht an den Höhepunkten oder den Tiefpunkten deines Lebens, sondern das entscheidet sich am Tiefpunkt seines Lebens. Wenn wir in die Welt schauen, wenn du in die Tiefpunkte deines Lebens schaust, wenn wir die Nachrichten schauen, dann können wir allein von daher nicht sagen, dass Gott gut ist. Es gibt vieles in dieser Welt, was dafür spricht, aber es gibt auch unheimlich viel, was dagegen spricht. Von da ausgehend können wir nicht sagen, ob Gott gut oder böse ist. Aber Jesus sagt, glaubt mir um dessen Willen, was ich getan habe, was belegt ist, was ein für alle Mal klar ist. Ich habe mein Leben für dich gelassen. Und da und nur da kannst du festmachen, dass er ein guter Hirte ist. Weil er mit allem, was immer noch da ist an Sehnsucht, alles für dich aufgegeben hat. Da kannst du zur Ruhe kommen. Wenn du dich festmachst an diesem historischen Datum, an dem er auf Golgatha ans Kreuz genagelt wurde. Dann kannst du dich festmachen daran, dass dieser Hirte gut ist. Wir sind alle Schafe. Du bist ein Schaf. Aber Jesus lädt dich ein und sagt, sei kein dummes Schaf, sondern hör hin und folg dem einen guten Hirten nach. Sei kein dummes Schaf, das irgendwem hinterherläuft, sondern hör hin und folg dem einen guten Hirten nach. Ich bräuchte mal ein Schaf auf der Bühne. Entschuldigung, darf ich euch einen Tipp geben? Kommt doch mal gerade her zu mir. Ja. Sieht man doch, oder? Kommt doch mal gerade her zu mir. Wie wäre es denn, wenn ihr euer Linchen einfach mal ruft? Und dann gucken wir, was passiert. Mach doch mal. Willst du es auch mal probieren? Ja. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Wenn ich sie rufe, dann kommen sie zu mir gelaufen. Danke euch. Viele Stimmen sagen dir, was du im Leben zu tun hast. Viele Stimmen sagen dir, wo du die beste Weide findest. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir, sie laufen mir hinterher. Und ich möchte dir Mut machen, auf seine Stimme zu hören. Und ihm zu folgen. Jesus sagt, es wird sichtbar, ob jemand zu mir gehört oder nicht. Denn er hört auf meine Stimme und er folgt mir, wenn er wirklich zu mir gehört. Und ich möchte dich bitten, wenn du von dir sagst, dass du ein Schaf des großen Hirten Jesus bist, dass du lernst, immer besser auf seine Stimme zu hören. Dass du deine Bibel oder Kinderbibel in die Hand nimmst und wirklich darin liest. denn es kommen viele Stimmen von allen möglichen Ecken dieser Welt. Aber Gott sagt, das ist mein Wort, das ist meine Stimme. Hier habe ich mich festgelegt, schwarz auf weiß. Hier habe ich gesprochen, hier spreche ich heute noch. Und es ist nicht immer gleich begeisternd, wenn man die Bibel aufschlägt. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Wenn du verheiratet bist und immer wieder einen Abend mit deinem Partner verbringst, wage ich zu behaupten, nicht jeder ist gleich begeisternd. Manchmal ist man einfach zu müde. Manchmal fällt einem doch nichts zum Reden ein, außer die Kinder. Es ist nicht immer gleich begeisternd. Aber die Zeit ist trotzdem notwendig, damit auch die begeisternden Zeiten passieren. Vielleicht braucht ihr tatsächlich auch ein paar Gesprächstipps. Vielleicht fragst du andere, die die Bibel lesen, ob sie dir Tipps geben können, wie sie es machen, wenn du immer wieder feststellst, dass es dich nicht begeistert. Aber ich möchte dich bitten, die Bibel in die Hand zu nehmen, weil du da die Stimme des guten Hirten hören kannst. Darin zu lesen und vielleicht manches davon auswendig zu lernen. Ganz altmodisch auswendig zu lernen. Damit du es mit dir schleppen kannst. Damit du es immer im Kopf und im Herzen hast. Ich habe euch kleine Zettel geschneiden lassen, aber gedruckt. Für groß und klein. Auf der einen Seite ist ein Bild, damit auch die Kleinen sich das merken können. Und auf der Rückseite steht Johannes 10, 27 bis 28. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich lege dir da hinten auf den Stehtisch. Ich möchte dich einladen, dir einen mitzunehmen und am besten noch mehr zu schreiben zu Hause. Und die Bibel auswendig zu lernen, um sie in deinem Kopf und deinem Herzen zu tragen und mit der Stimme des Hirten vertraut zu werden. Ich würde gerne noch eine Sache ausprobieren mit euch und brauche dazu ein paar Freiwillige. Meine Schafe, sagt Jesus, hören auf meine Stimme. Und damit du seine Stimme hören kannst und darauf reagieren kannst, musst du sie kennen. Deshalb die Bitte, egal wie jung oder alt, grab dich rein in dieses Buch. Gott spricht auf vielen Wegen. Vielleicht sitzt du auch mal im Gebet da und du hast den Eindruck, er spricht senkrecht von oben zu dir. Das tut Gott. Er spricht durch andere Menschen zu dir. Durch Bilder vielleicht, die er dir vor Augen schenkt. Aber er hat sich ein für alle Mal festgelegt, dass er hier gesprochen hat. Da kannst du dein Gehör schulen, um zu unterscheiden, welche Stimme von ihm kommt und welche nicht. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, du siehst die Höhepunkte und die Tiefpunkte unseres Lebens, du siehst die Fragen, die wir haben, die Verzweiflung, in der wir manchmal leben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, an den Höhepunkten unseres Lebens dich zu feiern und an den Tiefpunkten unseres Lebens dir zu vertrauen. Danke, dass du für uns die tiefsten Tiefen durchschritten hast. Lass uns glauben, festhalten, dass du gut bist. Hilf uns, deine Stimme zu hören, von dir geprägt zu werden. Denn du gibst das Leben in ganzer Fülle. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu singen.